Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@qs24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wichel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.qs24.tv.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Thema Demenz. Ich möchte heute mit der Chefärztin von der Swiss Mountain Clinic, Frau Dr. Petra Wichel, sprechen darüber, wie wir das verhindern können oder wenn eine da ist, was kann man machen, dass es vielleicht sich nicht weiter ausbreitet, sondern vielleicht stabilisieren kann, wenn überhaupt möglich. Das ist die Frage heute an die Chefärztin. Ganz herzlich willkommen, liebe Dr. Petra Wichel. Danke, dass du da bist.
Danke auch.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist doch mal einfach irgendwo ab 50, 60 sich die Frage zu stellen, was kann ich überhaupt tun, dass es nicht so weit kommt?
Das ist die allergrößte Frage, denn wir haben ja so eine Statistik, die uns alle ganz schön beunruhigt. Ich habe neulich Zahlen gelesen, in Irland jeder 17.
kriegt Demenz.
Ja, Morbus Alzheimer. Oh. Und in Amerika ist es schon jeder 12. Ui. Und frage mich, wie wollen wir das Thema beherrschen, wenn wir eigentlich heute in der Demenztherapie es glauben, dass wir es durch ein Medikament klären, was aber durch viele andere Ursachen leise entstanden ist, bevor wir merken, dass wir langsam unsere Konzentration verlieren. Wir können einfach die Sprache nicht mehr so gut anpassen. Wir haben Störungen beim Autofahren. Wir können das noch immer so ein bisschen vertuschen, aber anamnestisch und kognitiv, sagt man, reduziert sich die Leistung, die natürlich auch einen Sterbeprozess einleitet, ohne dass wir tot sind, sondern unsere Welt wird immer kleiner und wir haben einen zerebralen Abbau, den wir sagen, wir nicht weiter aufhalten können. Also so werden heute in Demenz-Sprechstunden ja auch immer Familien integriert, schon langfristig auch Situationen durchzuspielen und auch die Zukunft zu planen, wenn jemand mit dieser Diagnose behaftet ist. Mhm. Aber vielleicht sollte ich erst mal erklären, wie man Demenz auch bekommen kann. Weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir uns Menschen darüber mal Gedanken machen. Wenn ich nämlich morgens früh aufstehe und erst mal so den, bevor ich ins Bad gehe, den Knopf auf die Kaffeemaschine drücke, dann muss ich einfach wissen, dass ich in der Kaffeemaschine, wenn die aus Plaste ist, erst mal in Wasserkontakt genug Weichmacher rauslösen, die ich natürlich mit dem Kaffee auch aufnehme. Wenn ich dann noch so eine Kapsel nehme von Nespresso, wo schön Aluminium drin ist, geht eigentlich das auch noch mit rein. Dann ist es so eine Angewohnheit, dass man zum Kaffee auch noch ein Croissant nimmt oder einfach so ein Weißgebäck. Das ist natürlich eine Glutenschleuder hoch. Wir wissen heute, dass der Bedarf an Gluten, das ist das Klebeeiweiß im Getreide, bei 75-85% der Menschen am Darm Entzündungen provoziert. Mit diesen Entzündungen entstehen sogenannte Löcher im Darm, die dann über den Vagusnerv auch eine Entzündlichkeit an der Glia, an der Kontaktstätte zwischen Körper und also Blut-Hirn-Schranke machen und all die Dinge sich langsam eigentlich gar nicht mehr im Darm abspielen, sondern in meinem Gehirn, da entstehen jetzt latent Entzündungsprozesse. Da muss ich nur noch ein paar Medikamente nehmen, die Aluminium enthalten. Darüber sprachen wir. Vielleicht auch noch Metformin wäre gut gegen erhöhten Zucker, das dramatisch mein Blut-Vitamin B12-Spiegel nach unten reguliert. Und Medikamente, die Aluminium enthalten. Und vielleicht noch ein Säureblocker, der auch noch wiederum in einen B12-Mangel mich manövriert. Mittlerweile kommt der Körper auch ziemlich so in ein Defizit durch die hohe toxische Belastung, in ein Mineraliendefizit. Das wird am wenigsten beachtet, dass man keine Substitution machen muss, wenn nicht erstmal die Mineralien im Gleichgewicht sind. Und wir haben unglaubliche Beobachtungen gemacht, dass gerade Kalium, Magnesium, Calcium als elementare Steuerungsmineralien da ins Defizit gehen. dann gehe ich meistens gleich ins Auto, fahre irgendwo hin, habe einen Parkplatz, suche den kürzesten Weg. Also Bewegung ist gar nicht mehr das große Thema, das vielleicht noch durch eine gute Zirkulation gegenregulieren könnte, aber das ist nicht der Fall. Dann habe ich natürlich Laserdrucker in meinem Büro. Ich habe durch WLAN eine extreme Belastung, Hochelektrosmog. Und vielleicht passt es noch gerade, dass ich auch mittags nur was in die Mikrowelle schiebe. Dann habe ich von meinem ernährungsphysiologischen Aspekt, bin ich da absolut leer. Und Licht erhalte ich auch nicht, weil ich will ja auch nicht mit einer öffentlichen fahren, zwei Stationen eher aussteigen, um noch ein bisschen Weg zu haben, sondern ich will wieder mit dem Auto vor meine Tür fahren und nach Hause gehen, weil der Tag mich einfach geschafft hat. Und das ist natürlich eine Summation jetzt extrem zusammengefügt, aber so ist es, weil diese hohe Last an Kohlenhydraten, auch mittags vielleicht noch ein Riegel oder zwischendurch noch nachmittags eine Pizza oder was Süßes, das schafft natürlich sogenannte Insulinresistenzen. Wir sprechen von dem Abbau der Insulinrezeptoren durch den überdramatischen auch Bedarf an Gluten und Zucker. Und das sind alles Dinge, die in der Kumulation ein absolutes Umdenken erfordern, auch in der Voraussicht, dass Alzheimer oder Demenz ein Problem ist des Gehirns, dass eigentlich die Gehirnsignalübertragung in einer unglaublichen Selbstregulation und das Gehirn hat Millionen von solchen Neuronen, Nervenzellen, oder sogar auch Milliarden und jede einzelne hat nochmal zehntausende Rezeptoren, die wieder miteinander kommunizieren. Also das Gehirn hat kaum Platz, währenddessen im Körper sich ganz viel natürlich ausgleichen kann. Aber das Gehirn hat auch bei jeglicher Entzündung, auch bei jeglicher nicht guten Neurotransmitterversorgung immer wieder auch große Probleme tagtäglich zu kompensieren. Und das sind erstmal so Voraussetzungen, die in der Demenzentwicklung von entscheidender Bedeutung sind.
Alles Zivilisationserscheinungen. Ne?
Alles Zivilisation.
Und wir schauen nicht hin.
Und dann natürlich das große Thema Aluminium, von dem wir ganz stark wissen. Mhm. Und man muss ja auch erstmal sagen, wer ist denn Alzheimer? Alzheimer war ein ärztlicher Kollege, der hat also diese Erkrankung, diesen Namen nach seinem Namen gegeben und hat also beschrieben, dass durch dieses Amyloid Beta im Gehirn durch solche Plaques wie Löcher entstehen, wenn du ein Hirn-CT machst. Und das hat er als Alzheimer genannt und diese Krankheit als Demenz beschrieben. Die Studienlage ist so, von 2000 bis 2015, dass von den über 400 auch Projekten, Studienprojekten, 300, was weiß ich, 95 schon in der Vortestung durchgefallen sind, weil alle beschäftigen sich mit ein Medikament gegen diese Amyloid-Plaques, das durch Antikörper diesen Abbau provozieren würde, weil man gesehen hat, dass dadurch die Kommunikation an den Synapsen, also die Weiterleitung der Erregung, das damit nachlassende kognitive Denken doch irgendwo ein Abbau wieder vollziehen sich muss. Sonst kann man eigentlich hier keine Stabilität erreichen. Mhm. Ohne nur annähernd zu verstehen, warum sich diese Plaques da überhaupt befinden. Und der Bredesen ist einer der wichtigsten überhaupt Namen Amerikas, der immens große Erfolge hat, auch in der Demenzbehandlung, weil er das genauso sieht wie wir. Demenz ist nur der Name, aber dahinter stehen verschiedenste Ursachen, die zu einer Demenz führen. Dass es am Ende ein klinisches Bild ist, das sich vielleicht analog bei vielen Menschen äußert, der eine schwerer, der andere weniger schwer, muss zu dem Ergebnis doch führen, dass wir im Vorfeld wissen, welche Form der Demenz ist es bei dir. Und eine ist zum Beispiel die Belastung toxisch. Die Belastung toxisch, die auch das Gehirn angegriffen hat. Also der hohe Bedarf an Aluminium, Quecksilber, Blei, die ja alle durch eine geöffnete Blut-Hirn-Schranke auch da oben ankommen. Das Blut ist doch immer nur der Transporter für die Dinge und auch das Gehirn übernimmt einen Ablagerungsort. Mhm. Das muss man so sagen. Auch Leber und Niere, die haben ja alle nur begrenzte auch Kapazitäten, solche Dinge zu kompensieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich immens der Mikronährstoffbedarf auch fürs Gehirn gewährt muss. Was mich ganz immer wieder erstaunt, ist, dass Menschen mit all diesen Erkrankungen gar keine Hirnnährstoffe bekommen. Sie bekommen ihre Antidepressiva, sie bekommen ihre Mittel gegen eine Schizophrenie, Psychose, gegen eine Manie, aber sie bekommen ja gar keine Hirnnährstoffe. Das Gehirn braucht so viel Fett. Das Gehirn braucht so viel Omega-3, so viel Phospholipide, so viel auf Nervenvitamine. Das sind ja alles Myelinscheiden, das sind ja ständig Prozesse, die sich da jeden Tag wieder neu regenerieren müssen. Auch die Aktivität von solchem Acetylcholin, von Dopamin, von Tyrosin, das sind alles solche entscheidenden Prozesse, die ja bereitstehen müssen. Und wenn das Gehirn all das nicht mehr selber sich auch aufbauend regenerieren kann, dann kann das Gehirn natürlich auch keine Leistung vollbringen. Ja. Und das andere ist die hormonelle Situation. Also Progesteron hat einen wesentlichen Anteil in der Regeneration des Gehirns.
Schon wieder.
Progesteron ist verantwortlich, damit die Synapsen diese Kontakte wieder regulieren kann. Ein Progesteronmangel sorgt wesentlich auch für einen kapazitären Verlust in unserem Gehirn. Progesteron sorgt dafür, dass du gut schlafen kannst.
Ja, das ist ein Engelhormon, aber das ist bis anhin eigentlich bei angehender Demenz oder Leute merken schon was, wird das nicht gemessen?
Nee, und das ist ganz wichtig, dass es gemessen wird, genauso wie wir wissen müssen, wie hoch ist zum Beispiel Melatonin. Melatonin ist allen bekannt so als Schlaf-Wach-Hormon, aber eigentlich ist Melatonin, wird produziert als Hormon im Darm, weitaus mehr als in der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse sitzt so hier in der Mitte des Kopfes. Es ist eine ganz kleine Drüse, die aber verkalkt, wenn ich zum Beispiel zu viel Fluor aufnehme, wenn ich fluorhaltige Zahnpasten nehme und damit natürlich auch die Melatoninproduktion reduziere. Melatonin ist verantwortlich, das Gehirn zu entgiften. Melatonin ist der stärkste Antioxidant, was wir überhaupt in unserem Körper haben. Und Antioxidantien brauche ich immer, wenn der Sauerstoff in die Zelle muss. Dann gibt es einen Preis dafür. Das ist das oxidative Stress, den nur das Antioxidantien wieder ausgleichen. Mhm. Vitamin E und all die Dinge, Vitamin C, aber wie gesagt auch Melatonin.
Also Melatonin ist dazu da, auch das Hirn zu entgiften.
Genau, ganz das stark.
Muss ich mir schnell aufschreiben, einfach schnell davon.
Ja, ja.
Weil das ist
gut.
Extrem wichtig, auch für die YouTube-Texte,
genau.
Dass das drinsteht.
Genau. Und das finde ich ist im Bereich der Alzheimer-Demenz ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel auch das ApoE4. Das ist ein Gen, von dem wir heute wissen, wenn das vorliegt genetisch, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, auch eine Demenz zu entwickeln, von einem oder zwei Elternteilen, je nachdem, wo ich es eigentlich vererbt bekomme, auf ein weiteres höher, als wenn ich dieses ApoE4 nicht im Rahmen meiner Genanalyse als positiv gemessen bekomme. Also es gibt genetische Probleme, es gibt toxische Probleme, es gibt Mikronährstoffprobleme und es gibt hormonelle Probleme. Und der Dr. Bredesen hat da, oder der Professor Bredesen hat da wirklich wesentlich geforscht. Und das ist gar nicht so einfach, auch für einen Laien zu verstehen, was da passiert, weil ja immer wieder das Amyloid Beta eine Proteinstruktur ist, die sich an diesen Neuronen abspielt. Und die Neuronen sind die Nervenzellen, die verbunden sind mit diesen Synapsen, die die Erregung weiterleiten. Und es gibt einen sogenannten Rezeptor, einen ganz besonderen Rezeptor, der hat so einen Sicherheitsmechanismus. Und in diesen Rezeptor muss immer ein Schlüssel eingefügt werden. Und wenn dieser Schlüssel eingefügt wird, dann ist es ein in sich sehr stabiles System. Ich lasse mal jetzt auch alle Fremdbegriffe weg, weil es verwirrt und es ist ganz schwer auch zu verstehen. Und immer dann, wenn dieser Rezeptorschlüssel sich ein bisschen löst, kann die Zelle in ihren gesunden Zelltod gehen, weil der Körper registriert, es müssen Zellen abgebaut werden, weil genug kommen neue nach. Es müssen Zellen abgebaut werden, weil sie haben eine Genmutation entwickelt, sie schaden. Also so ein physiologisches Gleichgewicht ist immer wichtig. Das spielt sich millionenfach in unserem Körper ab. Aber der Bredesen und seine Forschungsgruppe haben durch unglaubliche Studien rausbekommen, dass es wiederum einen bestimmten Einfluss gibt auf diese Rezeptortätigkeit und dass im Rahmen von anderen Proteinasen, nennt er das, also Enzymen, hier eine gewisse diese Scheren werden aufgeschnitten. Diese Liganden werden aufgeschnitten. Und wenn die an vier Stellen aufgeschnitten werden, dann zerstört sich dieser Rezeptor und erfährt diesen Zelltod. Mhm. Das heißt, man muss hinterfragen, wer das macht. Man muss hinterfragen, warum die in diese Bredouille kommen. Man muss hinterfragen, warum er nennt es das Todesquartett. Und die schaffen dann über dieses Amyloid Beta, diese Eiweißstruktur, dann diesen Zerstörungsprozess. Oder er wird nur einmal gecuttet, dann erhält die Hirnnervenzelle also eine ganz massive Investition in ihre Gesundheit und wird eigentlich stabilisiert. Und das ist eigentlich ein Prozess, den er uns heute wissenschaftlich erklärt, den er uns auch erklärt, welche anderen Umstände auf diesen Prozess diesen Einfluss genommen haben, weil das sind ja Überlebenskonzepte, die der Körper für sich auch benötigt, indem er hier in den Aufbau investiert, aber hier in den Abbau investiert, weil er muss ein Gleichgewicht halten, das Gehirn hat keinen Platz. Ja, es muss also immer wieder eine Balance entstehen. Und er hat natürlich damit auch eine Menge an, Entwicklungen ins Leben gebracht, die sich um die Ursachen kümmern, die wir auch jetzt angesprochen haben, vielfältigste Ursachen, die diesen Selbststeuerungsmechanismus nicht mehr gewähren. Mhm. Da gehört auch noch 5G dazu, da gehören jetzt noch ganz viele Insulinresistenzen dazu und. Aber das ist eigentlich etwas, wo wir heute sagen, wenn wir uns nicht um die Ursachen bei der Demenz frühzeitig kümmern, dann sind diese Dinge nachher wirklich ein Selbstläufer geworden, weil der Körper kann es nicht mehr verhindern. Klar. Und er hat ich habe vor 3-4 Jahren eigentlich mal ein Seminar mit ihm auch mitgemacht und er hat auch Fälle vorgestellt, und das kann ich heute nur bestätigen, das frühe Wissen um die Ursachen, das frühe Wissen um die Ursache auch, bist du letztendlich jemand, der es entwickeln kann. Deshalb muss ich dich frühzeitig schützen. Ich kann ja ein Gen anschalten und ein Gen ausgeschaltet lassen. Auch die Menschen, die APO4-Träger sind, E4, die haben ja nicht einen Alzheimer mit 50. Aber sie fangen vielleicht mit 58 an zu sagen, ich verstehe nicht, was los ist. Ich kann mir das nicht merken, oder die Umwelt registriert ist. Er stellt so komische Fragen oder er fragt mich dreimal was. Oder ich habe es dir doch gesagt, er kann sich nicht erinnern. Und das finde ich so unglaublich traurig, dass wir bei allem, wo wir forschungsmäßig investieren, wir investieren immer nur, wie kriegen wir das weg? Wie können wir das zerstören? Wir hinterfragen nicht,
dass wir es verhindern könnten.
Ja, dass wir es verhindern können. Und das können wir doch verhindern. Es ist doch nun aber auch bitte nicht Schicksal, oder ich bin doch nicht auserkoren, dass ich jetzt auf einmal anfange, mit meinem Tremor zu bekommen. Mhm. Das hat doch über 10, 15 Jahre in mir stattgefunden. Mhm. Und dass uns das alles medizinisch nicht interessiert, das finde ich unglaublich traurig. Mhm. Und habe natürlich auch eine Wahnsinnssorge um die Entwicklung dieser Demenz, wenn wir nicht uns endlich um diese Themen auch medizinisch kümmern.
Jetzt kommen Sie natürlich erst dann zu euch in die Klinik, wenn es natürlich schon das Kind im Brunnen gefallen ist, oder?
Deshalb bin ich ja so unglaublich dankbar, dass du mir die Chance gibst, das hier zu reden. Und bin auch unglaublich dankbar, wenn wir auch interdisziplinär viel mehr uns öffnen könnten. Mhm. Also die Fachgruppen, das war ein guter Gedanke, dass wir den Spezialisten auch entwickeln. Aber der Spezialist hat seinen kleinen Blick und den müssen wir schon lange als überholt bewerten, weil den brauchen wir nur im Extremfall. Mhm. Wir müssen ein enges kooperatives Zusammenarbeiten hinkriegen in der Zukunft und müssen auch junge Ärzte ausbilden, die sich mit den Themen dieser Zeit auch beschäftigen.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Ich hatte letzte Woche einen Herrn da. Er ist Wissenschaftler an der Universität in Leipzig, ein Arzt und Ingenieur. Und er hat mir die These gesagt, dass er davon ausgeht, wenn das Hirn zu wenig Blut kriegt, sagt es dem Herz, Blutdruck rauf. Wir geben dann ein Mittel, das den Blutdruck wieder senkt und das Hirn wird zu wenig versorgt. So, und dann gibt es genau diese Versorgung, es wird zu wenig versorgt, es werden Schwermetalle gelöst, es wird freigesetzt und das ist der Anfang einer Erkrankung des Hirns. Durch Senken des Blutdrucks. Das ist ja unglaublich.
Auch nicht nur durch Blutdruck, auch durch dein schönes Statin. Mhm. Steht im Beipackzettel Demenz zu Alzheimer. Magenschoner, Demenz. Es gibt ganz viele Medikamente, von denen wir heute schon wissen, dass sie wesentlich auf den Hirnstoffwechsel Einfluss nehmen. Aber du siehst ja allein an dem Problem Blutdruck, das ist genauso wie mit dem Cholesterin. Blutdruck ist doch nur eine Anpassung des Körpers an einen Mehrbedarf.
Ja, kannst du doch nicht einfach senken, oder?
Die Anpassung eines Körpers an, guck mal, wenn du dir nochmal zurückführst, wir hatten über Mikrozirkulation gesprochen, dass die Mikrozirkulation durch gestaute Erythrozyten, rote Blutkörperchen, in die Peripherie gar nicht reinkommen. Ja, was glaubst du, was das macht? Das gibt einen Rückstau nach oben. In dem Moment, was soll denn der Körper machen? Er kann nur weiten und versuchen, über den Druck noch was zu realisieren, weil er weiß, dass die Zelle in Not gerät. Also passt er das mit seinem Druck an. Wenn du aber die Fluktuation oder den Fluss wieder regulieren kannst, löst sich doch der Blutdruck. Das ist ein nitrosativer Stress an der Zelle, der mit wir geben Nitrangin zum Beispiel. Mhm. Wir können auch L-Arginin geben. L-Arginin entspannt. L-Arginin und Magnesium entspannt und reguliert den Blutdruck. Mhm. Also auch Blutdruck hat Ursachen.
Ja.
Quecksilber schafft zum Beispiel hohen Blutdruck. Mhm. Aber da ist es nicht einfach eine These. Blutdruck ist ja nur ein Adaptationsproblem einer Fehlsteuerung, auch teilweise vegetativ auf die Spannung. Und das ist überhaupt kein Problem, einen Blutdruck langfristig wieder in die Normalität zu bekommen. Allerdings bindet es an einen Menschen, der bereit ist, natürlich auch Dinge zu verstehen und zu verändern. Mhm. Wer also zufrieden mit dem ist, der sagt, meine Blutdrucktablette und damit bin ich aus einer Gefahr, der soll das gerne tun, aber der muss nur einmal ganz bewusst diesen Beipackzettel lesen.
Mhm. Aber man heißt, das trifft ja nicht mich, das sind wahrscheinlich die anderen, die es dann trifft,
ja,
oder?
Ja, aber man ist ganz schnell schon dabei und man muss sich eigentlich, ich möchte immer noch mal darauf aufmerksam machen, das sind keine Nebenwirkungen, das sind Wirkungen des Medikamentes auch, die ich vielleicht in dem Moment nicht so stark erlebe, aber die einfach auch da sind und die das tun können und auch leise oft tun und langfristig tun.
Wir sollten es ernst nehmen, die Nebenwirkungen von vielen Medikamenten.
Ja, ja, ganz genau.
Ganz danke. Genau. Trauriges Kapitel, sehr ein trauriges Kapitel.
Ja.
Und nicht einfach nur schnell lösbar, sondern wir müssen wirklich selbst an einigen Dingen arbeiten, die uns lieb und genehm sind. Gewisse Gewohnheiten auflösen.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, liebe Petra. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Verbreiten Sie bitte auch diese Sendung weiter über YouTube, denn über Demenz jetzt schon zu sprechen, ist meiner Erachtens unglaublich wichtig und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es ist wichtig, jetzt darüber zu denken. Ich bin 51 Jahre alt, ich überlege mir solche Dinge, weil ich gesund alt werden möchte und niemals in diese Gelegenheit kommen möchte, dass mich meine Kinder dann, weiß Gott, was alles machen möchten. Das will ich nicht. Darum beschäftigt mich dieses Thema und ich möchte Ihnen das einfach auch so weitertragen. Beschäftigen Sie sich auch damit. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.